direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Es ist Donnerstag, der 5. November 2020, 22.12 Uhr und wir wissen immer noch nicht, wer der nächste Präsident der USA ist. Grund genug für uns, den orangenen Elefanten im Raum anzusprechen. Wir möchten in dieser Folge, die wir so nah wie möglich an Veröffentlichungstag, Freitag, aufnehmen, über die Präsidentschaft von Donald J. Trump sprechen, die sich jetzt dem Ende zuneigt. Wir wissen noch nicht, ob er eine zweite Chance bekommt, ob er eine Ehrenrunde drehen darf. Im Moment sieht es eher nicht so aus, aber die Situation kann sich natürlich sehr leicht, sehr schnell ändern. Wir sind ja auch im Kapitel der Realität, der Wahrheit. Ich denke, eins ist ersichtlich geworden, wenn man sich das Gebaren dieses Mannes und vielleicht auch seiner Partei oder Teilen der USA ansieht, dann, dass diese Menschen in einer eigenen Realität zu leben scheinen. Zumindest könnte der Eindruck entstehen. Eine Realität, in der der Präsident ein Monopol auf die Wahrheit hat, in dem er ungestraft lügen kann. 20.000 Lügen sind ihm nachgewiesen worden durch die New York Times seit Beginn der Amtszeit. Und trotzdem sitzen wir hier am Donnerstag, zwei Tage nach der Wahl, und es ist immer noch knapp. Dieser Mann wurde nicht deutlich abgestraft, was man ja eigentlich erwarten könnte, wenn ein Politiker so viel lügt. Und deshalb meine Frage an euch beide: Wie bewertet ihr die Amtszeit von Donald Trump aus psychologischer Sicht? Denn das sind wir ja hier, wir sind Psychologen.
Also die Antwort tatsächlich, eine allumfassende Antwort jetzt, wie wir sie als Psychologen tatsächlich geben würden, dauert natürlich ziemlich lang. Das werden wir wahrscheinlich heute entwickeln. Aber jetzt direkt auf die Frage erstmal mit den Lügen, muss man natürlich erstmal eins ganz nüchtern sagen. Die Frage ist jetzt erstmal, lügt er tatsächlich mehr als andere Politiker? Das wäre eine wichtige wissenschaftliche Frage, wenn man tatsächlich die Lüge in den Raum stellt. Man müsste operationalisieren, was eine Lüge ist. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Also wenn man jetzt einfach sagt, er hat irgendwo gewackelt in einer Aussage und das nennen wir schon Lüge bei diesen 20.000, dann wäre das auch problematisch. Aber es ist doch, bevor wir das eigentlich analysieren und jetzt vielleicht eine große Forschungsreihe starten würden, ist eines relativ offensichtlich, dass er offensichtlich keine Scham hat, wie es eben viele andere haben, tatsächlich offen in die Kamera zu lügen, wo tatsächlich manche Sachen ganz klar anders sind. Also und das ist, glaube ich, was es schon auszeichnet, weil Lüge in der Politik, Lüge unter Menschen, das gibt's, das ist ein Standard. Ob das jetzt Zehntausende sind von Lügen innerhalb von einer Amtszeit, das kommt mir tatsächlich sehr hoch vor, aber dieses wirklich kaltblütige Lügen und in Anbetracht von recht eindeutig anderen Realitäten ist mir schon auf jeden Fall aufgefallen und vermutlich ja anderen auch. Einfach als Beispiel, gleich am Anfang, als man tatsächlich eine relativ leeren, einen Raum in Washington gesehen hat, wo tatsächlich relativ wenige Anhänger sich zusammengefunden hat und er gesagt hat, es wäre beispiellos voll gewesen. Da begann im Prinzip das erste Zweifeln, dass das so richtig mit rechten Dingen zugeht. Allerdings muss man auch sagen, wir haben es nicht wirklich, diese Fotos vollständig überprüft. Es ist sehr schwierig, sowas zu überprüfen komplett. Aber es war so erstmal offensichtlich, wenigstens von dem, was vorlag, dass es einfach kalt gelogen war. Also da war keine Notlüge oder irgendwas, sondern es wurde propagandistisch tatsächlich eingesetzt. Und das hat ihn ganz bestimmt bis jetzt und vielleicht auch in der Zukunft tatsächlich sehr stark ausgezeichnet, würde ich sagen.
Genau, aber es lenkt fast dann den Blick sogar ein bisschen weg vom eigentlichen Problem, ob das jetzt mehr oder weniger waren. Also dass es überhaupt eine relevante Metrik sein sollte, wie viele da waren, vom Präsidenten, also wenn Medien darüber spekulieren, okay, aber wenn der Präsident selbst dieses Ereignis auf so eine Metrik runterbricht, wie viele Leute waren das jetzt und waren es mehr als bei Obama, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eigentlich schon fast wurscht, dass es überhaupt diskutiert wird ist und damit auch unsere Aufmerksamkeit bindet und die Journalisten dieser Welt dann dazu führt, dass die anfangen, auf den Bildern nachzuzählen. Das ist doch das Problem. Also das war früher nie, ist doch völlig wurscht, wie viel das jetzt
war. Du hast recht, aber weißt du, das Erschreckende, Marius, ist ja, dass diese Metrik, die wir eigentlich nicht besonders geschätzt haben, also ob jetzt da 1 Million Leute sind oder 150.000 Leute, letztendlich geht es darum, dass es eine Inaugural-Rede war und da kommen immer viele Leute und natürlich sehen das wahrscheinlich auch zig Millionen und so weiter und normalerweise macht man da kein Bohau draus, aber eigentlich war das ja noch fast die interessanteste Metrik. Wenn du dir einfach angeschaut hast, was danach kam, war das natürlich noch viel, viel schlimmer. Also jetzt richtig bedrückende Sachen sind ja sowas wie beste Einschaltquoten, wenn er eine Rede zur Nation gibt, wo es um irgendeine Katastrophe geht. Ja, wo er dann gesagt hat, also keiner hat mich, hat mehr gesehen als mich, obwohl es Primetime war und es geht irgendwie um das Verlesen von einer furchtbaren Katastrophe wie zum Beispiel Pandemie oder sowas. Also da wird es dann wirklich dann richtig zynisch und eklig. Kommt aber eben einfach aus einer Welt, die genau natürlich Donald Trump sehr, sehr gut gespielt hat und natürlich der riesige Erfolg bis heute eigentlich für ihn ist. Nämlich er kommt aus dieser Entertainment-Welt, die genau solche Metriken hat. Also was er da für Metriken verwendet, ist irgendwie schlüssig auf jeden Fall. Und es ist nur inadäquat für eine Person, die ein großes Land regiert oder überhaupt ein Land regiert. Das muss eigentlich kein großes sein, sondern dieses, was man manchmal als staatsmännisch, ist ja kein richtiger Ausdruck mehr, ein staatsmenschisch, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken könnte, eine honorige Position einnehmend, ist damit nicht mehr gegeben. Das ist im Prinzip inakzeptabel. So müsste man das schon ganz deutlich qualifizieren.
Ich würde an der Stelle gerne beide Dinge, die ihr gesagt habt, verbinden mit der Beobachtung, dass gewisse Aspekte der Wahrheit oder der Realität je nach Kontext eine unterschiedliche Rolle spielen. Also nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir die Gesetze der Quantenphysik. So, wir sind uns ziemlich sicher, dass die gelten. So, wir könnten sagen, sie sind Teil unserer Realität. Ob sie sicher sind, ob sie der Wahrheit entsprechen, das ist die große Frage. Da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Aber wir gehen einfach davon aus, dass sie Realität für uns sind. In unserem alltäglichen Leben spielen sie überhaupt keine Rolle, tatsächlich. Weil wir uns in Dimensionen bewegen, in denen Quanteneffekte nicht stattfinden. So, sie spielen nur dann eine Rolle in extrem abgeschotteten, isolierten, geschlossenen Systemen in extrem kleinen Dimensionen. Wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, dann gibt es natürlich Quanteneffekte, aber sie spielen keine Rolle für unser alltägliches Leben. Das bedeutet, wir ignorieren diesen Teil dessen, was wir als wahr erachten in unserem alltäglichen Leben. Das könnte man auf ganz, ganz viele andere Bereiche beziehen. Manchmal hat es Konsequenzen, wenn wir das tun, wie bei der Pandemie, da hat Marius gesagt, naja, auch wenn du, letzte Woche hat er gesagt, naja, selbst wenn du sagst, es ist nicht wahr, sterben kannst du halt trotzdem dran. Das ist dann die Konsequenz. Wenn wir nicht an Quantenmechanik glauben, haben wir persönlich in unserem alltäglichen Leben keine Konsequenz. Es wird vielleicht Folgen haben, wenn man Leiter des Max-Planck-Instituts werden möchte. Da sollte man schon dran glauben. Und was Trump jetzt macht, ist, er unterstreicht plötzlich Dinge der Wahrheit oder der Realität in einem Maße, wo sie vorher keine Rolle gespielt haben. Natürlich kann es sein, dass er die höchsten Einschaltquoten hatte. Aber es ist vollkommen egal. Es spielt keine Rolle in der Debatte um eine nationale Katastrophe. Wie Maris gesagt hat, allein, dass wir uns jetzt plötzlich damit auseinandersetzen müssen, diese Ablenkungsmanöver, Nebelkerzen gezündet werden, lenkt ja vielleicht dann von den unappetitlichen Dingen, nämlich die zahlreichen Skandale, die er hat, die Tatsache, dass 230.000 Menschen Stand jetzt gestorben sind, weil die Regierung nicht stark genug, entschlossen genug reagiert hat. Das lenkt er davon ab und das halte ich persönlich für eine sehr effektive Propagandastrategie. Man könnte es auch als Gaslighting bezeichnen.
Definitiv. Also ich meine, man muss es ja auch noch mal ein bisschen anders, glaube ich, darstellen, dass er nicht nur sozusagen ineffektive Maßnahmen gegen Covid eingeleitet hat, weil da gibt es ja natürlich auch viele, viele andere Länder und unser Land gehört auch dazu, dass es nicht perfekt gemacht hat. Es gibt Länder, die haben das noch besser gemacht, aber es ist trotzdem so, wenn du tatsächlich... Und jetzt sind wir bei diesem, was wir auch mal bei Verschwörungstheorien gesagt haben, dass wir sozusagen einfach mal auf logische Konsistenz etwas prüfen müssen. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, sein Programm ist einfach die Freiheit des Menschen hochzuschätzen. Und deswegen wird er ja auch gewählt. Also das darf man ja nicht vergessen. Also er wird wegen der Ökonomie und wegen der Freiheit. So, und jetzt werden wir sagen, okay, was mache ich eigentlich mit Menschen, die ich als frei empfinde und denen ich unbedingt Freiheit schenken will als US-Präsident? Was sollte ich denen unbedingt geben? Natürlich maximale Informationen, damit sie selber entscheiden können auf der Basis von dem, was tatsächlich leges artis, was wir wissen und so weiter. Also würde ich als US-Präsident, der tatsächlich das propagiert, würde ich natürlich niemals die Menschen, meine Bürgerinnen und Bürger, als wie Kinder behandeln, denen man sozusagen nicht alles sagt, weil man sagt, da verunsichere ich sie und so weiter. Das müssen die gar nicht wissen. Das organisiere ich jetzt für die Kinder und natürlich im besten Wissen und Gewissen, normalerweise als Eltern. Aber nein, er weiß es, dass die Pandemie wahnsinnig gefährlich ist. Er weiß es nicht nur, sondern er sagt auch noch in einem Interview ganz offen und frei, dass er glaubt, dass es noch viel schlimmer ist, als das viele andere annehmen. Sagt es gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern nicht, sondern sagt genau das Gegenteil, dass es nicht schlimm ist und lässt sie ins offene Messer laufen. Weil wenn der Mensch wirklich frei ist, und das ist doch eigentlich ein ganz toller Wert, dass ich den propagiere, aber ihn nicht damit informiere, dann ist das eigentlich richtiger. Das ist Untreue, nennt man das im strafrechtlichen Sinne. Das ist, kann man auch als Betrug bezeichnen, aber es ist in jedem Fall eigentlich Untreue. Und das ist schon was recht Heftiges. Also, und das finde ich immer faszinierend, dass das zum Beispiel kein bisschen besprochen wird. Es wird zwar immer gesagt, er hätte diese Informationen zurückgehalten und deswegen ist das problematisch. Aber nein, wir müssen doch eigentlich sein Menschenbild und seine tatsächlich sein Programm müssen wir doch eigentlich zu Rande ziehen. Weil wenn 230.000 Menschen sterben aus Freiheitsgründen, weil die sagen, nein, wir entscheiden das, dann ist das im Prinzip okay. Diese Menschen, die sich dafür wirklich entschieden haben, sind sozusagen, wenn sie jetzt nicht andere infiziert haben, das müssen wir annehmen und können wir nicht annehmen übrigens, aber wenn wir das so annehmen könnten, dann wäre das in Ordnung, wenn sie voll informiert worden wären, weil sie gesagt haben, nö, mir ist es wichtiger, einfach rauszugehen und Freiheit zu leben. Aber das konnten sie nicht.
Naja, wir haben das Internet, es gibt genug Medien, sie hätten schon gekonnt, es war ihnen egal und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir vielleicht Trump da auch nicht überschätzen. Vielleicht ist es vielen Leuten einfach egal gewesen, egal was er gesagt hätte. Sie hätten sich sowieso nicht dran gehalten, weil es in ihrem Leben andere Prioritäten gibt. Und im Internet, in einem Kommentar hat das einer so schön auch gesagt, eigentlich ist es mir wurscht, ob jetzt Trump oder Biden Präsident wird. Ich muss jeden früh auf Arbeit, ich muss jeden Tag scheißen gehen. Ich mag keinen großen Unterschied, ob der wer da als Präsident
ist. Also man ist. Merkt schon, dass es kein amerikanisches Podcast ist. Da gab es jetzt keinen Piepston.
Aber es war ein Amerikaner, der das so geschrieben hat.
Und, ja, okay.
Ja, also vielleicht ist vielen auch einfach vieles von dem, was er sagt oder nicht sagt, egal, weil es für ihren Alltag keine große Rolle spielt. Und insofern tappen wir aber in dieselbe Falle. Ne? Wir überschätzen vielleicht seinen Einfluss und das, was er sagt, weil wir meinen, es müsste doch einen Einfluss haben. Aber dabei ist es gar nicht Trump, der hier für vieles dann auch letztlich die Verantwortung trägt, sondern eine gewisse Lethargie oder Gleichgültigkeit gegenüber der Information, die uns umgibt.
Manchmal auch einfach schlichtweg eine Notwendigkeit, dass du es einfach ignorieren musst, weil du vielleicht den Job sonst verlierst, weil es eben in vielen Ländern nicht so geregelt ist, dass du dann einfach daheim bleiben kannst, sondern da sagt man halt, ja, kannst daheim bleiben, aber du kriegst halt auch keinen Job mehr. Ist halt jetzt vorbei. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist keine Frage. Ich will nur einfach sozusagen ihm einfach beim Wort nehmen und darauf legt er ja immer großen Wert, dass er also für die Leute da ist, dass er für die Ökonomie ist, auch für die Ökonomie. Es ist natürlich so, es gibt kaum eine Berechnung, die irgendwie ausmachen würde, dass wenn du zu liberal mit diesem Virus umgehst, dass du schnell wieder in die Wirtschaft reinkommst. Das ist einfach ein Irrglaube. Das ist das kann man wahrscheinlich als Fehlschluss einfach bezeichnen. Dass man das aber trotzdem immer weiter propagiert und immer den Leuten so klar macht und auch noch die Hoffnung macht, dass wenn wir jetzt schnell wieder in die Normalität kommen, dann wäre sozusagen auch irgendwie der Virus weg. Oder auch zu sagen, obwohl der Virus tatsächlich da ist, obwohl die Zahlen frappant schlecht sind, einfach zu sagen, nein, der Virus ist jetzt fast weg und außerdem haben wir ganz, ganz viele Dinge, die ihn jetzt besiegen, ist einfach besonders problematisch und zeigt eigentlich tatsächlich das, was du ja am Anfang gesagt hast, Niklas, dass er tatsächlich so wurde das ja von Anfang an auch bezeichnet, eine alternative Fakten schafft oder eben eine alternative Realität.
Ich würde auch Trump jetzt nicht für alles verantwortlich machen. Ich meine, es wurde oft genug gesagt, dass er nur ein Symptom ist und nicht die Ursache dessen, was man in den USA unter dem Brennglas, weil es einfach ein mächtiges Land ist, sehen kann, was aber natürlich auch andere Teile der Welt erfasst hat. Also die Frage, was stimmt denn jetzt eigentlich? Das Aufkeimen autoritärer Bewegung, das Erstarken von Populisten, das sind ja alles globale Probleme und nicht unbedingt amerikanische Probleme. Und ich würde sagen, was man sehen kann in den USA, ist der Verlust des Vertrauens in soziale Institutionen. Und zwar in dem Sinne, wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass man die Wahrheit so beschreiben kann oder auch Realität so beschreiben kann, dass es das ist, worauf sich ganz viele Leute geeinigt haben. So. Also wenn alle Leute sich irgendwo rumstellen und sagen, okay, das Auto ist grün, ist es egal, ob das Auto blau ist.
Richtig. Eigentlich. Da kommst du aber trotzdem schnell hier an eine Grenze, muss man dazu sagen.
Ja. Okay, aber lass mich kurz den Punkt noch zu Ende ausführen. Also das heißt, Wahrheit und Realität ist etwas, worauf sich geeinigt wird. Und die meisten Menschen, wenn nicht sogar die überwältigende Mehrheit, hat kein Interesse daran, ihre Mitmenschen grundsätzlich von vorne bis hinten zu täuschen und Unwahrheiten zu erzählen. So, das heißt, und gleichzeitig ist ja auch die Wahrheit und die Realität etwas, was en passant konstruiert wird. So, das ist auch nicht die ganze Zeit bewusst, sondern das ist ein vielschichtiger Prozess. Jetzt sind die Institutionen in den USA, ich meine, Trump schürt ja selbst das Misstrauen dagegen. Er schürt selbst das Misstrauen gegen den Staat, wenn er vom Deep State redet. Er widerspricht öffentlich dem CDC, also dem amerikanischen Pendant des Robert-Koch-Instituts. Er bezeichnet demokratisch gewählte Volksvertreter als Radikale. Jeder, der nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Und dann stellt sich natürlich die Frage für die Einwohner eines solchen Landes, wem kann ich jetzt noch eigentlich trauen? Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Er postuliert für sich das Monopol auf die Wahrheit. Alles, was er sagt, stimmt. Alles entgegengesetzter Meinung ist einfach falsch. Fake News, Propaganda, Lüge. Und so findet eine Erosion dessen statt, worauf man sich geeinigt hat, weil plötzlich jeder, weil man sich nicht mehr einigen kann, weil die Quellen voneinander, weil jede Quelle, die die Gegenseite anführt, sofort als Fake News diffamiert wird. Und das ist, denke ich, das große Problem, wo er noch als Brandbeschleuniger wirkt.
Also in der Psychologie nennt man das ja Immunisierungsstrategie und die funktioniert natürlich fantastisch. Also immer dann, wenn etwas nicht passt, hast du einen Grund, das abzulehnen. Also, dass es zum Beispiel Fake News ist, dass der sowieso schon immer was Falsches gesagt hat, dass es ein Radikaler ist, ein Anarchist, Antifa oder was auch immer er ist. Es ist tatsächlich so, es kommt zu einer Erosion von einem ganz, ganz wichtigen Wert. Neben dem Vertrauen in Institutionen, das du ja schon angesprochen hast, ein Vertrauen in Diskurs. Es ist so, dass das Wichtigste, was so eine pluralistische Gesellschaft, und die Amerikaner sind ja eine ganz, ganz tolle pluralistische Gesellschaft, also das darf man nicht vergessen, dass es ein Land ist, was unglaublich viele Leute beinhaltet, viele Kulturen beinhaltet, wahnsinnig viele Lebensformen beinhaltet. Und die leben ja wirklich eigentlich einigermaßen in einer friedlichen Welt zusammen. Ja, also es ist immerhin ein Land, was schon ziemlich lange funktioniert, seit dem 18. Jahrhundert. Aber dass du natürlich manche Sachen aushandeln musst. Ja? Und es ist so, manchen wird einfach, obwohl es vielleicht ein relativ starker Republikaner sein, trotzdem bis vor kurzem kein Problem gewesen sein, trotzdem mit einem Demokraten ein Bier trinken zu gehen. Oder vielleicht regt man sich zwar auf über diese Meinung, aber es ist im Prinzip nicht mehr so wahnsinnig problematisch. Und wenn der eben eine andere Meinung hat, der Friseur, dann sagt man halt von mir aus, reden wir doch nicht über Politik. Und dann ist es schon gut. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass überhaupt nichts mehr möglich ist, sondern du wiegelst sofort ab und sagst, das ist ein Gegner, das ist ein Feind, das ist ein Anarchist, die wollen alles zerstören, die wollen alles niederbrennen und du übertreibst eben mit allen. Und das zerstört tatsächlich das Vertrauen in die Diskursfähigkeit, in tatsächlich, dass Menschen zusammen was mit unterschiedlichen Meinungen tatsächlich Tolles schaffen können. Und dann kommt eben noch diese zutiefst verunsicherten Leute, die einfach noch nicht mal, man muss sich das mal vorstellen, man kann noch nicht mal dem Justizministerium trauen. Man kann dem der Bundesbehörde, also der FBI, das ist bei uns die Bundespolizei, also wenn man sozusagen Argwohn hat, dass jeder einzelne Polizist sozusagen rechtsfähig ist, dann ist das ja in Ordnung, ja, dass man sozusagen immer diskutiert oder überhaupt in Zweifel stellt, dass jeder vielleicht korrekt handelt. Das ist ja in Ordnung, dass man sozusagen Kritik gegenüber Institutionen äußert, dass man Optimierung anstrebt und so weiter. Aber hier geht es ja wirklich um vollkommenes Bashen. Also hier geht es darum, dass das angeblich alles Verbrecher sind, dass die einen Plan haben, eine Conspiracy im Kopf haben und so. Und das unterminiert ja komplett.
Genau, was auf dem Spiel steht, ist, denke ich, der liberale, demokratische Charakter der USA. Weil diese Konsensfähigkeit immer weiter abnimmt, weil man sich überhaupt nicht mehr drauf einigen kann. Das ist die Mutter allen Übels sozusagen, dass jeder in unterschiedlichen oder in noch unterschiedlicheren Realitäten lebt, als eigentlich sowieso schon. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass jeder Mensch seine eigene Realität hat, klar. Aber trotzdem, das ist ja das Faszinierende am menschlichen Zusammenleben, kann man sich noch einigen auf eine gewisse Basis. Mit Hilfe der Sprache kann man die eigene Realität den anderen Leuten mitteilen. Und das erscheint immer schwieriger. Und wenn man dann sagt, naja gut, da gibt's jemanden, der sagt, er hat das Monopol auf die Wahrheit. Okay, aber das ist dann ein autoritärer Staat, den man sieht. Das hat dann wenig damit zu tun, dass jeder seine Meinung sagen darf, dass jeder seine Meinung einbringen kann in den Diskurs und das im pluralistischen Charakter dann eben ausgehandelt wird, wie man einen Kompromiss schließen kann und möglichst viele Interessen berücksichtigen kann.
Es ist trotzdem, es wird auch von europäischer Seite, von deutscher Seite, von anderen Ländern auch ein riesiger Fehler gemacht und wurde 4 Jahre lang ein riesiger Fehler gemacht und wahrscheinlich schon sehr, sehr viel länger, dass man trotzdem unterschiedliche Lebensmodelle in Amerika, Einstellungen in Amerika und auch Geschichte dieses Landes, eigentlich nie so richtig verstehen wollte. Das ist so, wenn ich wirklich verstehen will, was da drüben los ist, ist es sinnlos, sich einfach nur aufzuregen, was der US-Präsident da macht, sondern eben auch mal zu verstehen, warum Leute ihn mögen, warum sie ihn verehren, warum sie ihn wählen. Und jetzt waren ja tatsächlich in der Befragung, waren ja ganz, ganz viele Menschen, die schlichtweg sagten, Ökonomie und Freiheit. Das ist für republikanische Wähler, die ihn jetzt tatsächlich gewählt haben, ist der entscheidende, sind die zwei entscheidenden Werte. Bei Demokraten war es ein bisschen anders. Da war eben das Handling von Covid-19, aber es waren durchaus auch wirtschaftliche Erwägungen, warum man bestimmte Wahlideen dann hatte am Wahlabend. Aber Wahlabend kann man gar nicht sagen in Amerika, weil es ja doch ein bisschen länger sich hinzieht. Aber die spannende Sache ist eben, dass man das gar nicht begreift. Also es gibt da, und das ist eben schon auch eine andere Realität, aber es ist keine falsche Realität. Das ist eben auch, deswegen ist es ja auch wichtig, tatsächlich Realität und Wahrheit zu unterscheiden. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, Covid ist tatsächlich, ich habe die Meinung oder ich habe die Überzeugung, dass das nicht existiert, dann ist das eine Überzeugung. Wenn ich aber einen Fakt habe und sie es einfach leugne, dann ist es sozusagen nicht mehr Wahrheit. Aber das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Aber das Wichtige ist wirklich, wir müssen auch anfangen zu verstehen, dass es andere Lebensmodelle da drüben gibt. Und dass es nicht alles wie in Europa eben funktioniert. Und dann muss man aber auch wiederum messerscharf eben jemanden, der eben sagt, es geht ihm um Freiheit, es geht ihm um Ökonomie, muss man eben auch mal sezieren, ob das tatsächlich so gut ist. Das ist dann okay. In dieser Welt, in dieser Logik kann man dann jemanden wiederum attackieren. Aber das andere macht eigentlich wenig Sinn. Oder was weiß ich, wenn jemand sagt, I'm the least racist person, dann kann ich ihn daran festmachen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Evidenzen, dass das nicht stimmt.
Eurozentrismus ist da, denke ich, ein Stichwort.
Diesen Zentrismus, genau, hat, glaube ich, jedes Land und jede Person, weil man eben immer seine eigenen Standards anlegt. Und die Standards sind ja nicht unbedingt die besseren. Also das ist nicht einfach so gesagt. Das kann so sein, aber muss ja nicht so sein.
Ich würde gern diesen Realitätsbegriff nochmal aufgreifen, um daran vielleicht auch nochmal zu sagen, dass Trump, wie Niklas gesagt hat, ist natürlich einerseits ein Symptom, aber auch, dass es schon ein bisschen vor ihm losging. Die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern kennen ja wahrscheinlich die Serie House of Cards. Und die Hauptfigur Frances Underwood ist ja dieser skrupellose, kabale, ränke, schmiedende, eiskalte, aalglatte Politiker. Und in dieser Serie bekommt er ja auch sehr lange, was er will. Und dass er da jetzt rausgeschrieben wurde, hing ja eher mit seinem Privatleben zusammen. Dann hat seine Frau seine Position eingenommen. Und ich glaube, diese Serien oder solche Serien sind natürlich einerseits ein Spiegel der Zeit, andererseits fast noch gefährlicher als jetzt Trump selbst, weil sie uns suggerieren, dass es in Realität Politik so funktionieren würde. Und ich glaube, sehr viele Menschen haben dann irgendwann, und es geht einem ja selbst auch so, wenn man das sieht, verlieren diese Unterscheidung, was ist jetzt Fiktion, was ist Realität, weil diese Serien auch sehr bewusst so konzipiert sind, dass sie das immer wieder verwischen. Und dann haben die Leute halt gedacht, Trump ist ein Frances Underwood. Trump ist dieser geniale 4D-Schach spielende Politiker, der im Geheimen seine Ränke schmiedet, der nach außen eine andere Fassade abgibt. Und jetzt nach 4 Jahren Trump merken wir halt, nein, der war das nicht, weil es so funktioniert. Wirklichkeit oder Wahrheit halt nicht. Und die Realität, die wir von ihm geglaubt haben zu sehen, war gar nicht die Wahrheit, sondern eben vielleicht auch unsere eigene Fantasie, die wir aus Serien wie House of Cards generiert haben und die wir auf ihn auch projiziert haben.
Ich würde an der Stelle vielleicht eine Abgrenzung wagen, wo ich sagen würde, naja, die Realität für eine Person ist das, was ist der Raum, der abgesteckt wird durch die Sachverhalte und Dinge, die von der Person für wahr oder nicht wahr gehalten werden. Dadurch und gleichzeitig auch eine gewisse Relevanz zugewiesen bekommen. Dadurch wird auch deutlich, naja, durch diesen Relevanzcharakter wird klar, dass die USA in einer anderen Realität sozusagen leben als die Menschen in Deutschland. So, weil ich meine, es entspricht der Wahrheit, dass man in den USA legal eine Waffe besitzen kann. So, das wissen viele Deutsche. Spielt es für das alltägliche Leben in Deutschland eine Rolle? Absolut nicht. Warum sollte es auch? Das sind Tausende von Meilen, Kilometer dazwischen. In den USA spielt es für die Realität, in der man sich bewegen muss, in der man handeln muss, spielt es sehr wohl eine Rolle. Für die spielt aber keine Rolle, dass in Deutschland dass das beste Bier in Deutschland nun mal aus Bamberg kommt. So, das ist auch die Wahrheit. Und jeder, der hier widersprechen kann, würde ich der Fake News bezichtigen. So wird deutlich, dass die Realitäten sich unterscheiden können, basierend auf der Wahrheit, basierend auf der Realität, auf der Relevanz der Wahrheit. Aber natürlich sind diese beiden Dinge auch total einfach überführbar. So, wenn ich jetzt in die USA reise, dann wird plötzlich für mich relevant, okay, hier darf jeder eine Waffe besitzen. So, und wenn die Amerikaner nach Deutschland reisen, wird ihnen klar, okay, das, was wir trinken, ist kein Bier. Das, was man in Bamberg trinkt, das ist richtiges Bier. Und man weiß das Bier in den USA vielleicht weniger zu schätzen. Also einfach nur als Versuch der Abgrenzung.
Also ich gehe da d'accord. Wenn ich allerdings noch eins ein bisschen präzisieren würde, ich würde nicht davon sprechen, dass die Realitätskonstruktion, die ein Mensch macht, dass diese Person das dann als wahr empfindet, sondern als wirklich. Das ist die Wirklichkeit, die er erlebt oder sie erlebt. Und Aussagen darüber sind dann wahr oder falsch. Aber das ist so eine kleine Anmerkung. Aber im Prinzip, ja.
Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, wird es eben schwieriger, wenn man die unterschiedlichen Realitäten nicht mehr miteinander vereinen kann. Wenn es einfach so gespalten ist. Und ich meine, es wird immer Menschengruppen geben, die Dinge fundamental anders sehen. Allerdings verläuft dieser Schnitt in den USA jetzt nicht zum Beispiel zwischen Callback auf die Verschwörungstheorie folgen, nicht zwischen der abgrenzbaren Gruppe der Reichsbürger und dem Rest der Bundesrepublik, sondern läuft einmal quer durchs Land. Und plötzlich haben wir 50% der Leute, die das eine glauben und 50% der Leute, die das andere glauben. Natürlich mit ausgefransten Rändern, das ist klar. Man darf da jetzt auch alle nicht als homogene Masse betrachten. Aber trotzdem sind diese Gruppen viel, viel größer als vielleicht in anderen Ländern.
Ja, in den USA ist halt einfach eine Sache, die, ich meine, das ist ja das Spannende, dass eigentlich bei jeder Wahl es ungefähr bei 50-50 ausgeht. Und jetzt zurzeit ist es ja eine Zitterpartie, wo es wirklich, also das ist ja sowas von extrem nah. Und zwar nicht einfach, und das ist ja das Spannende, nicht einfach für das ganze Land gerechnet. Da kann man das ja vielleicht noch verstehen, sondern es ist praktisch für jeden einzelnen Bundesstaat ist das tatsächlich zurzeit so eine Zitterpartie, dass es 50,1 zu 49,9 ist so ungefähr, ja, gefühlt. Außer eben Kalifornien und Washington, das sind immer die großen Ausnahmen. In Kalifornien ist es komplett demokratisch, fast komplett, wahrscheinlich über 70% oder deutlich über 65%. In Washington ist es, glaube ich, über 80% demokratisch. Und eben im Mittleren Westen ist es meist sehr, sehr viel stärker republikanisch. Aber ansonsten gibt es unglaublich viele Bundesstaaten, wo das wirklich pari-pari ist. Warum? Weil es eben eigentlich faktisch nur zwei Parteien gibt. Es gibt ja mehr, aber es gibt sozusagen in der Debatte eigentlich immer nur zwei und damit auch immer nur zwei Kandidaten. Und das macht natürlich die Sache auch wirklich problematisch. Das heißt, du musst eigentlich von Anfang an, weil es eben nicht um sowas geht wie eine Koalitionsbildung, das ist ja eine spannende Sache, wenn du mehrere Parteien hast, wo du dann einfach schon taktisch davor überlegst, Mensch, nimmst du da so ein bisschen was Grünes noch rein, willst du noch was Liberales rein, willst du vielleicht doch ein bisschen konservativer sein? Und hier gibt's das eben nicht. Du musst sozusagen Kontra geben und du musst eigentlich tatsächlich den Diskurs abbrechen während so einer Wahlzeit, weil alles andere ist eigentlich Gift. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wirklich ein echtes Konstruktionsproblem, weil man kann jetzt auch hier sagen, naja, gut, ist das schlimm, dann ist man halt in einem einen oder anderen Lager. Aber wenn die Lager eben nicht mehr miteinander reden, dann ist es ein Problem. Weil im Prinzip kann man nicht einfach sagen, dass die eine Partei besser ist als die andere. Das sind ja wirklich, das sind Geschmacksfragen. Solange die auf demokratischer Grundlage basieren, haben wir das nicht zu bewerten im Prinzip. Aber es ist tatsächlich das Problem, wenn es gegeneinander arbeitet, dann kann das auf Dauer einfach nicht gut sein. Das heißt ja nicht mehr, dass tatsächlich sowas wie Kritik, dass sowas wie ein Nachfragen, ein kritisches Nachhören oder vielleicht auch ein Besserwissen was Wichtiges ist, sondern das ist tatsächlich Konfrontieren, Ausspielen, ja, und so weiter.
Wichtig ist es, denke ich, auch wenn dieses Politiksystem aus deutscher Sicht ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, und ich meine, das ist es wahrscheinlich auch, es basiert auf 250 Jahre alten Regeln, das, was du sagst, dieses Bewerten, welche besser, welche weniger besser ist, das steht uns nur bedingt zu, weil wir da nicht leben und es bringt jetzt auch nichts, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Was aber eben spannend ist, ist ja, dass diese Regeln, die festgelegt sind, ja in der Verfassung der USA festgeschrieben sind, in der Bill of Rights, in der Rechtsprechung, in den zahlreichen Gesetzen. Und wenn die ausgehöhlt werden oder so ambig sind, dass man sich nicht mehr darauf einigen kann, wie man es zum Beispiel in den unterschiedlichen Lesarten der Verfassung sieht, weil das ein 250 Jahre altes Dokument ist, dann verstärkt das eben das Potenzial, dass man sich eben nicht mehr einigen kann und dann eben die Polarisierung. Also es ist so ein bisschen ein selbstgebettetes Bett, wo die Amerikaner drin liegen, würde ich jetzt mal sagen, weil Regeln teilweise ignoriert werden oder soziale Konsens gebrochen werden. Zum Beispiel, wie man das jetzt bei der Berufung der neuen Supreme Court Richterin gesehen hat, wo die Amerikaner vor 4 Jahren noch entschiedenst dagegen waren. Und wenn ich diese Debatte verfolge im Internet, was natürlich jetzt auch nicht eine umfassende Quelle ist, dann bin ich da unterwegs in den verschiedenen Bubbles, bei den Liberalen, bei den Konservativen, und man sieht Dinge, wo man relativ sicher abschätzen kann, dass wenn das ein Präsident der anderen Partei gemacht hätte, einen enormen Aufschrei nach sich gezogen hätte. Und da fehlt einfach ein bisschen dieser rote Faden oder auch vielleicht die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen zugunsten der Regeln und des Gesellschaftsvertrages, auf denen dieser Staat und diese Idee der Freiheit basiert.
Ja, oder das ist für mich eigentlich die bitterste Konsequenz aus den vergangenen 4 Jahren, zu merken, dass diese ganzen Checks and Balances, die hatten wir schon im Englischunterricht durchgenommen und so, die gibt's eigentlich gar nicht. Das war nie irgendwie in Regeln kodifiziert. Das war einfach so ein politischer Kommand. Man hat sich halt über die Jahre oder Jahrhunderte darauf implizit geeinigt, was man tut oder nicht tut. Und wenn mal einer kommt und das einfach ignoriert, diese Checks and Balances, merken wir, ja, vielleicht gab's die gar nicht, weil es passiert ihm ja nichts. Es ist ihm auch nichts, jetzt irgendwie nachzuweisen, dass er groß Gesetze gebrochen hätte in vielerlei Hinsicht. Er hat sich einfach an diese Absprachen nicht gehalten. Und wie du jetzt gesagt hast, dieser Aufschrei, den gab es natürlich. Also die Hälfte des Landes und der Großteil der Medien hat aufgeschrien, als jetzt Susan Collins hier nominiert wurde. Aber
nicht Susan Collins. Susan Collins ist die Senatorin aus Alaska.
Genau, Entschuldigung. Ich meine die, wie heißt
Barrett.
Sie?
Amy Barrett.
Amy Barrett. Genau, ich verwechsel es auch insofern immer, weil sie dann diesen Spitznamen für ihren zweiten Namen Covid bekommen hat. Also man kommt dann auch irgendwann durcheinander.
Und Susan Collins ist auch die Senatorin für Maine. Ich verwechsel die mal mit Mikowski, die ist die Senatorin für Alaska. Okay. Okay, Susan Collins, Maine, Barrett, die Richterin.
Ich frage mich noch gerade, wie ich dann auf Susan Collins komme, weil Maine hat jetzt eh nicht die große Rolle gespielt. Ja, egal.
Sie hat dagegen gestimmt. Sie hat gegen sie gestimmt.
Ja, stimmt. Die Alibi-Stimme. Aber um auf den eigentlichen Punkt zu kommen, es passiert ja nichts. Also er bricht dieses politische Kommand, wo es nur geht. Und niemand kann was dagegen tun. Und das ist so die Lehre dieser Checks and Balances. Die waren gar nicht so gut in den Regeln festgelegt, sondern mehr so auch so, man könnte auch sagen, Gentleman's Agreement. Man tut das halt nicht oder man lässt das eine und tut das andere. Und dieser bewusste Bruch dieser Regeln, der wurde halt jetzt mal 4 Jahre durchexerziert von der Republikanischen Partei, um zu sehen, ja, man kann eigentlich nichts dagegen tun, wenn sich eine Seite einseitig beschließt, diesen Kontrakt aufzukündigen.
Ja, weil man sich eben nicht mehr darauf einigt, dass man das einhält. Das ist, also diese Staatsorganisation, das ist ja nichts, was, das ist ja keine natürliche Entität. So, das ist ja, wir sind ja, das ist ja nicht von Gottes Gnaden irgendwie, der hält ja nichts zusammen. Das Einzige, was den Staat zusammenhält und die Gesellschaft zusammenhält, ist, dass alle Menschen sich darauf geeinigt haben, dass das jetzt so gemacht wird. Und wenn das zusammenbricht, dann bringt auch das beste System nichts. So, dann kann man da so viel sagen, wie man will. Hier, das steht hier, aber dann sagt Trump, naja, es ist mir doch egal, ob das da steht. Guck mal, hier, nichts passiert.
Ganz genau. Ja, aber bei und vielen stand es halt nirgendwo. Wir dachten ja, wir hätten Regeln, zu verhindern, dass so etwas passiert. Und jetzt merken wir hatten diese Regeln halt gar nicht. Ich glaube, in unserem Grundgesetz und in unserer Rechtsprechung gibt es wesentlich mehr Regeln, die das verhindern würden, einfach als Lehrer auch aus dem Dritten Reich. Aber diese Notwendigkeit hatten die Amerikaner bei Festschreiben ihrer Verfassung halt nicht. Und wie du sagst, das rächt sich jetzt einfach.
Ja. Ich würde gern auf was eingehen, was mir ein Zitat der ein Zitat, was mir begegnet ist in der Vorbereitung auf diese Folge. Und zwar von Rudy Giuliani. Das ist der persönliche Anwalt von Donald Trump. Er war mal Bürgermeister von New York zu Zeiten des 11. September. Und er hat CNN war es, hat er gesagt, ja, Truth isn't truth. Also Wahrheit ist nicht die Wahrheit. So, und dann hat der Moderator entgeistert gesagt, Truth is always truth.
Das war, glaube ich, Anderson Cooper damals.
Ja, ja. Es gibt nur eine Wahrheit. Mhm. Und jetzt würde ich mal sagen, naja, aus einer sehr philosophischen Sichtweise hat Rudy Giuliani recht. Ich unterstelle ihm aber im gleichen Atemzug, dass er bei CNN keine philosophische Diskussion über den Wahrheitsbegriff führen wollte. Und deshalb sich diese Debatte überhaupt nicht stellt, sondern die Debatte mit der oder der Wahrheitsbegriff, mit dem Politiker und Entscheidungsträgerinnen operieren müssen, ist ja der praktischen Wahrheit sozusagen. Also Wahrheit ist das, was funktioniert sozusagen, wenn wir uns in der Welt bewegen, wenn wir uns mit ihr auseinandersetzen. So, wir können Covid leugnen, es ist das alte Beispiel, aber dann sterben halt ziemlich viele Leute und dann kommt man vielleicht zum Schluss, okay, gut, es scheint doch unwahr zu sein, dass das nicht existiert. Genau, also womit operiert wird, ist dieser praktische Begriff der Wahrheit. Die Diskussion, ob man jetzt die Wahrheit komplett herausfinden könne, stellt sich aber überhaupt nicht, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir das nicht können, aus philosophischer Sicht. Deshalb fällt jede Diskussion, ob Wahrheit Wahrheit ist, immer auf dieses praktische Konzept zurück, weil das die Art und Weise ist, in der wir mit der Welt uns auseinandersetzen. Wir kommen nicht weiter. Da ist eine Glasdecke oder vielleicht ist sie nicht mal aus Glas, sondern aus Beton. Wir kommen nicht dahinter. Wir kommen nicht an diesen Kern der Wahrheit heran. Und deshalb stimmt zwar, Truth isn't truth, allerdings ist es eine vollkommen belanglose Aussage, weil sie für unser alltägliches Leben keine Rolle spielt, weil in unserem alltäglichen Leben die Wahrheit eben doch die Wahrheit ist.
Also die Aussage, ich hab's tatsächlich damals live auch gesehen und ich habe auch noch die Reaktion von Giuliani sehr gut im Kopf. ist eben nicht einfach belanglos. Zum Schluss ist es so, was er eben klar macht, ist, du musst dir darüber gar keine Sorgen machen. Du musst darüber nicht nachdenken, weil es hat keinen Wert mehr. Truth ist keine Dimension mehr, die ihn interessiert und die dich auch nicht mehr interessieren muss. Und das ist wirklich richtig heftig. Und man darf ja eins nicht vergessen. Du sagst, Rudy Giuliani war ein Bürgermeister, ist zusätzlich der Anwalt. Der ist eben einer, der hat Jura studiert. Ja, also das sind die Leute, die wir eigentlich anrufen, wenn wir wirklich uns verteidigen müssen vor Gericht. Und natürlich wissen wir alle, dass es da Strategien gibt, Taktiken und so weiter. Trotzdem müssen wir, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, immer den Glauben behalten, dass es zum Schluss um eine Rechtsprechung geht. Und eine Rechtsprechung muss natürlich sowas einbeziehen, wie beispielsweise Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist da nicht mehr drin. Das ist einfach, es wird tatsächlich kalt in die Kamera gelogen. Und das ist schon etwas sehr, 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 sehr Bemerkenswertes. Und das macht tatsächlich etwas mit uns. Weil das ist dann eben so, warum solltest du denn, wenn du nach Hause kommst, noch die Wahrheit sagen? Warum solltest du das, wo du glaubst, dass es falsch ist, nicht einfach als wahr bezeichnen? Weil es kann ja sehr, sehr opportun sein, ja? Also du behauptest einfach Sachen. Und das ist ja tatsächlich hier auch immer wieder so gewesen. Also beispielsweise mit seiner Steuererklärung. Ja, es ist, wie der Marius gesagt hat, es gibt keine Verordnung, sonst könnte man ihn ja dingfest machen. Er muss diese Steuererklärung nicht, wenigstens nicht als Präsident, als Privatperson, wenn ihm, was weiß ich, innerhalb eines Verfahrens, ja, Steuerhinterziehung und so weiter, da ist es was ganz anderes. Ja, da wird es dann angefordert und dann wird es eingesehen. Aber es gibt nicht so ein Recht. Aber es ist einfach so, du solltest es normalerweise machen und du solltest vor allem nicht behaupten, dass es zurzeit nicht möglich ist, wo es definitiv nicht möglich ist. Es wird sozusagen währenddessen eingeblendet, Rechtsvertraute erklären, dass es nicht wahr ist, dass er das nicht kundtun darf. Und sogar der Reporter sagt, aber das stimmt nicht. Und er sagt, doch, ist so, kann ich ja nicht machen, obwohl es nicht stimmt. Wieder besseren Wissens.
Ich würde auch sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, stimme ich dir zu mit dem, was Giuliani gesagt hat. In unserem alltäglichen Zusammenleben erleben wir eine Institutionalisierung der Wahrheit. Das bedeutet, wir vertrauen gewissen Institutionen, gewissen Gruppen, Personen mehr, die Wahrheit zu sagen als andere. Das bedeutet, wenn ich den Kaninchenzüchterverein Rattelsdorf, schöne Grüße an der Stelle, frage, wie denn die pandemische Lage im Moment ist und die mir ihre Einschätzung geben, und ich frage das Robert-Koch-Institut, wie die Einschätzung ist, dann würde ich mal behaupten, ist dem Robert-Koch-Institut mehr zu vertrauen, dass das näher an der Wahrheit dran ist als beim Kaninchenzüchterverein Rattelsdorf. Wenn ich das andersrum mache, wenn ich frage, was denn wie ich am besten meine Kaninchen züchten kann, dann frage ich eben den Kaninchenzüchterverein Rattelsdorf. So. Weil du den Strafprozess angesprochen hast. So. Worauf basiert die Idee des Gerichts, die Wahrheit am Ende festzustellen? Es dient der Wahrheitsfindung. Am Ende steht ein Urteil und das ist die Wahrheit. Zumindest wird es so anerkannt. Das heißt nicht, dass es immer der Wahrheit entspricht. Das ist auch klar. Aber das Vertrauen darauf, dass das auch stimmt, ist das Vertrauen in den Rechtsstaat. Wird es erodiert, dann ist man im Schauprozess, im politisch motivierten Prozess. Was ist denn die Strategie autoritärer Regierungschefs? So, wieder zu sagen, hier, diese Institutionen lügen euch an. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn der Kaninchenzüchterverein Rattelsdorf in Zweifel gezogen wird. Aber wird eben dann schlimm, wenn Institutionen des Checks-and-Balance-Systems angegriffen werden. Und wenn Trump sagt, die Gerichte lügen. Der Kongress lügt. Die Judikative und die Legislative lügen. Die Exekutive, ich, habe Recht. Und das sagt ja auch Giuliani. Macht euch keine Sorgen darüber, was eure Volksvertreter sagen. Als Wahrheit. Das ist keine Dimension, über die ihr euch Sorgen machen müsst. Hier, das ist euer Präsident. Der weiß, was die Wahrheit ist. Und was er sagt, das ist die Wahrheit.
Ja, und das,
da sind wir wieder beim Anfangspunkt.
Richtig, und das wird eben besonders krass auf den Punkt gebracht mit eben Anthony Fauci. Wenn man sich überlegt, ein von allen Lagern, von allen Institutionen eigentlich hochgeschätzter Wissenschaftler, der tatsächlich auch sehr, sehr besonnen ja immer reagiert hat und durchaus kompromissbereit war, also der nicht nur die medizinische Seite gesehen hat, sondern auch immer vermittelt hat, dass so jemand, der auch in keinster Weise politisch aktiv ist, dass du den ja nicht nur tatsächlich völlig unterhöhst und irgendwann sagst, naja, wenn die Pandemie nicht weggeht, dann muss halt Fauci wenigstens weg, ja, weil der ist im Prinzip schuld daran. Und dann kommt aber jetzt noch was ins Spiel, was so besonders schlimm die ganze Sache macht, nämlich, dass du es mindestens billigend in Kauf nimmst, vielleicht sogar angestachelt hast, das wissen wir allerdings nicht, zweiten Punkt wissen wir nicht, muss man vorsichtig sein, das zu behaupten, nämlich, dass eine Menschenmenge bei einer Rallye bei ihm, also bei einer Wahlveranstaltung, tatsächlich skandiert, wie in so einem Volksgerichtshof, dass der Fauci weg muss. Ja? Die sprechen jetzt noch nicht schlimmere Worte, aber erstmal muss er des Amtes enthoben werden, rufen die. Und er sagt, ich kümmere mich darum, wenn die Wahlen vorbei sind. Lass mir ein bisschen Zeit. Das ist dann schon sehr, sehr, also das erinnert uns an sehr, sehr schlimme autoritäre Systeme, wo also die tatsächlich wichtigen Institutionen von Checks and Balances angegriffen werden und dann auch noch das Volk mindestens billigend in Kauf genommen wird, der Mob sozusagen aufbegehrt und auch noch stimuliert wird und in Resonanz gebracht wird. Das ist richtig heftig.
Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Also ich sitze ja auch ein bisschen immer mit einem Auge vor CNN, während wir reden. In Georgia beträgt der Unterschied jetzt nur noch 6.000 Stimmen, bei 98% ausgezählt. Also es wird immer kleiner. Das heißt, vielleicht haben wir in wenigen Minuten oder zumindest Stunden die Gewissheit, dass Biden Georgia gewonnen hat und damit ist das Ding eh gelaufen. Was wird dann passieren? Also
ja, genau. Aber gelaufen, das ist ja das Erschreckende, dass 4 Jahre, und wir hatten ja auch gesagt, das sind nicht nur diese 4 Jahre, es ist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel länger, das ist sozusagen nur ein Auswuchs des Ganzen, aber was das tatsächlich mit uns gemacht hat, mit der Gesellschaft in Amerika, aber natürlich auch auf der ganzen Welt, also wenn du einfach Normen verändert siehst, in so einer krassen Weise und in einer teilweise inakzeptablen Weise, dann macht das was mit uns. Und das ist eben, wir orientieren uns auch daran und sehen eben Sachen, die wir als niemals möglich erachtet haben, als durchaus im Rahmen des Möglichen befindlich. Und das macht die Sache so brandgefährlich, auch nachdem er vielleicht abgewählt sein wird.
Genau, also was passiert dann, wenn die Wahl an sich durch ist? Wie wird Trump reagieren? Wie werden seine Unterstützer reagieren? Ich habe keine Ahnung. Also wird spannend, aber...
Absolut. Es wird ein großer Law-Issue.
Ansonsten beende ich damit diese Folge der Bamberger Psychokalypse und sage Tschüss.
Ciao, ciao, servus.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.